Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich unbedingt den Stefan noch fragen, was er so toll findet an der Immocation Masterclass.
Erstmal, dass es unser Programm ist. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also das ist das Herzstück von Immocation, unser Ausbildungsprogramm, in dem wir zusammen mit einem Team von 20 Coaches, Profi-Investoren, Anwalt, Steuerberater, Gutachter, Sachverständige, also alles, was es braucht, eben Teilnehmer über 6 Monate begleiten, nicht nur beim Erlernen von all dem, was es braucht, um erfolgreicher Immobilieninvestor oder Investorin zu sein, sondern mit denen dann wirklich gemeinsam in die Umsetzung gehen, gemeinsam Immobilien suchen, finden, entwickeln und all das tun, was es eben braucht, um richtig durchzustarten. Und genau dieser individuelle Weg, das ist eigentlich das, was uns immer im Kopf schwebte und was bis heute die Masterclass für mich so besonders macht.
Genau, wir haben 2016 angefangen, Menschen dabei zu helfen. 2018 ist dann die Masterclass entstanden. Seitdem haben wir sie konsequent weiterentwickelt. Sie ist mittlerweile staatlich anerkannte Bildungseinrichtung, auch schon seit einigen Jahren, wird auch regelmäßig überprüft, auch vom TÜV. Und wir haben alles reingehauen in dieses Programm, was wir haben. Wir haben vor allem festgestellt, dass es eben eine sehr individuelle, enge Betreuung braucht von den Leuten mit persönlicher Interaktion, mit Einzelcoachings, Workshops und so weiter. Weil eins ist klar, wir wollen wirklich jeden Teilnehmer aufs nächste Level bringen und mit ihm Immobilien gemeinsam kaufen. Im Laufe dieser 6 Monate und logischerweise auch darüber hinaus. Und wenn das interessant ist für dich, wo du jetzt zuhörst, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dir mal immocation.de/masterclass anschaust. Bald geht's nämlich schon los mit der Bewerbungsphase.
Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Die erste Wohnung in 2025 erfolgreich kaufen. Wie gelingt der Einstieg in das Immobilienspiel? Dafür gibt's jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Video. Los geht's.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir wollen in diesem Video darüber sprechen, wie verdient man überhaupt Geld mit Immobilien, also die Basics einmal klar machen. Wo kann man in 2025 sinnvollerweise eine Immobilie kaufen, die auch wirklich für den Vermögensaufbau nachher funktioniert? Welche Immobilien sollte man in 2025 kaufen? Wie groß sollen die sein? Welche Merkmale sollen sie haben? Also das Suchprofil. Wie finanziert man erfolgreich? Was braucht man dafür? Wie überzeugt man die Bank? Und dann zu guter Letzt, wahrscheinlich der wichtigste Punkt, wie macht man denn in 2025 einen lukrativen Immobiliendeal, quasi passend zur aktuellen Marktphase. Wie findet ihr das Schnäppchen?
Also, wie überhaupt Geld verdienen mit Immobilien? Zuerst mal die Idee. Die Idee ist es, Immobilien so zu kaufen, dass die Mieten ausreichen, um alle laufenden Kosten inklusive der Rate an die Bank zu bezahlen. Wir sagen dazu auch gerne, die Immobilie bezahlt sich von selbst ab. Die Zinsen liegen im Moment irgendwo in der Größenordnung von 4%, wenn man sie für 10 Jahre oder mehr festschreibt. Das heißt, die Mietrendite, also das Verhältnis von Kaltmiete pro Jahr zum Kaufpreis der Immobilie, sollte irgendwo größer 6% liegen, damit diese Rechnung aufgeht und die Immobilie sich eben wirklich von selbst abbezahlt. Bei einer solchen Immobilie sorgt dann der Hebeleffekt dafür, dass die Eigenkapitalrendite sehr hoch, typischerweise über 15% ist. Was bedeutet das? Du kaufst eine Immobilie ja nicht nur mit eigenem Geld, sondern zum Großteil mit einer Finanzierung von der Bank, und weil du eben nur einen kleinen Teil aus der eigenen Tasche bezahlst, wirkt sich diese Rendite quasi gehebelt, deshalb Hebeleffekt, auf die Rendite deines Eigenkapitals aus, und da kommen eben ganz tolle Renditen raus. Was dann über die Zeit für dich arbeiten wird bei einer solchen Immobilie, ist die Inflation. Alles wird teurer und eben auch Mieten und Immobilienwerte steigen langfristig mit der Inflation. Das heißt, die Zeit spielt für dich.
Was ein toller Effekt ist. Wir haben 2015 unsere erste Immobilie gekauft, jedes Jahr Immobilien gekauft, mittlerweile über 250 Wohnungen, die wir wirklich im Bestand halten. Da kann man das unglaublich toll sehen, wie die Mieten den Bankraten schon davongelaufen sind. Wir haben, ich glaube, auf den ganzen Bestand ungefähr fast doppelt so hohe Mieteinnahmen im Verhältnis zur Bankrate. Und das ist natürlich das, wo wir hinwollen. Also, was ist unser Ziel deshalb, wenn ihr jetzt anfangt und in Immobilien einsteigt? Unser Ziel ist, dass die Mieteinnahmen die Bankrate übersteigen. Das wollen wir logischerweise hinkriegen. Muss das gleich beim Kauf der Fall sein? Nein, es gibt Immobilien, die sind sehr schlecht vermietet, zum Beispiel im Ankauf. Es kann sein, dass es 2, 3, 4 Jahre dauert bis zum ersten Mieterwechsel, erste Mieterhöhung. Aber mittelfristig sollte unser Ziel sein, dass die Miete die Bankrate übersteigt. Zweitens, die Immobilie steigt langfristig im Wert. Ist auch klar, wir kommen gleich dazu, wo man eine Immobilie kaufen kann. Aber das macht logischerweise auch was aus, wenn wir einfach Vermögenswert in der Immobilie aufbauen, auf welche Art und Weise wir den nachher auch immer nutzen. Und drittens, wir wollen dann in dieser ganzen Kalkulation, Stefan gerade schon gesagt, wenn wir irgendwie 6% Miete haben, 4% Zinsen, müssen wir auch ein bisschen was tilgen. Und dann wollen wir auch, dass logischerweise mittelfristig alle Kosten gedeckt sind, die für den Betrieb der Immobilie erforderlich sind. Und wir mögliche Entwicklungskosten eingeplant haben. Also wenn ihr jetzt sagt, ich kaufe eine Immobilie für 100.000 Euro, ihr seht aber schon, der Renovierungszustand ist so, dass spätestens beim nächsten Mieterwechsel oder sie wäre leer, also dann eben, sagen wir mal, 10.000 Euro fällig werden, bis das wieder ordentlich ist, dann müsst ihr das natürlich mit einkalkulieren, dann kostet euch die Immobilie sinngemäß 110.000 Euro. Also, das war grundsätzlich unser Ziel. Und jetzt Punkt Nummer 2. Wo kaufen wir in 2025 am besten eine Immobilie?
Ja, dazu muss man sich erstmal die Frage stellen, was macht denn eigentlich Sinn, was suche ich denn eigentlich? Was wir wollen, ist eine Immobilie kaufen an einem Ort, an dem ich auch wirklich Mieter finde, also nicht mit Leerstand und solchen Problemen zu kämpfen habe, wo ich also vernünftige Renditen auch wirklich realisiere. Und auf der anderen Seite muss ich in einem Markt kaufen, in dem die Kaufpreise im Verhältnis zu den Mieten nicht so hoch sind, dass die ganze Rechnung nicht aufgeht. Was bedeutet das? Ich sollte nicht in schlechten Lagen kaufen, zum Beispiel irgendwo komplett auf dem Land in irgendeinem Dorf, weil da werde ich möglicherweise in 10, 20, 30 oder 50 Jahren, und es geht ja um ein langfristiges Projekt, keine Mieter mehr finden. Da hilft mir also eine tolle Miete, eine tolle Rendite auf dem Papier nicht, wenn ich sie am Ende nicht bekomme, weil ich keine Mieter finde. Und genauso schwierig sind wahrscheinlich sehr gute Lagen. Also wenn ich jetzt im Zentrum von München am Marienplatz um die Ecke eine Wohnung kaufe, dann kriege ich die mit Sicherheit immer toll vermietet. Aber ich werde eben einen so hohen Kaufpreis im Verhältnis zur Miete bezahlen, dass ich da niemals die Rate an die Bank, die laufenden Kosten von bezahlen kann und am Ende eigentlich die Wohnung nur aus der eigenen Tasche abbezahle. Das macht auch keinen Sinn. Außerdem habe ich in solchen A-Lagen möglicherweise auch ein Problem mit strengerer Mietregulierung und dass mir da der Gesetzgeber eigentlich sehr klare Vorgaben machen will, wie gering ich die Miete auch nur steigern kann und so weiter.
Also das ist alles nicht schwarz und weiß. Wir kennen viele Leute, die in D-Lagen erfolgreich sind, weil sie da sehr gute Renditen erwirtschaften und sich sehr viel kümmern um den Leerstand. Wir kennen Leute, die in super A-Lagen erfolgreich sind. Das ist aber alles ziemlich speziell und wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. In einer ordentlichen B-Lage funktioniert es ganz gut. Deshalb ein paar konkrete Tipps. Nummer 1, Städte mit Bevölkerungswachstum. Also ihr sucht eine Stadt, die wächst. Das kann man leicht im Internet rausfinden. Das kann man im Immocation Standort Tool rausfinden. Ist kostenlos, könnt ihr einfach googeln. Welche Städte wachsen denn? Ihr wollt, dass die Stadt wächst. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr nehmt nicht die Top 7 oder die Top-Metropolen, wie eben München oder Stuttgart oder Hamburg, sondern da ein bisschen Randlagen, ein bisschen Speckgürtel, dann seid ihr wahrscheinlich relativ gut da. Ein kleiner Tipp, den haben wir schon vor vielen Jahren bekommen, immer super spannend. Ihr nehmt eine große Metropole, da gibt es meistens ja ein S-Bahn-Netz und das könnt ihr entlang gehen. Und je weiter ihr im S-Bahn-Netz rauskommt, desto höher wird potenziell die Rendite, etwas niedriger der Kaufpreis. Aber wahrscheinlich sind das immer noch Lagen, die sehr, sehr gut in der Vermietbarkeit sind. Sie sind ja eben über ein S-Bahn-Netz angebunden an die großen Städte. Unis und Fachhochschulen drittens nehmen wir sehr, sehr gerne, weil das bringt junge Leute in die Stadt und das sorgt dafür, dass die Stadt dann auch langfristig weiter wächst, weil eben viele Leute dorthin ziehen und dann auch dort wohnen wollen. Wichtiger Punkt, das alles gibt es überall in Deutschland. Lasst euch nicht verunsichern, wenn ihr in Süddeutschland seid und sagt, boah, aber ich wohne jetzt in München, ist also teuer. Ja, dann kann man ja ein bisschen rausgehen. Also wir haben zum Beispiel der A94 entlang einige Wohnungen gekauft aus München raus. Oder ihr wohnt jetzt irgendwo im Osten und sagt, boah, hier ist aber D-Lage gerade. Ja, es gibt mit Sicherheit eine Stadt in der Nähe, keine Ahnung, Jena beispielsweise, funktioniert super gut. Leipzig, Dresden, alles solche Städte, die funktionieren. Überall in Deutschland gibt es diese Lagen. Macht euch nur vorher Gedanken, welche Lage, aus welchem Grund und dann sucht ihr dort konkret eine Immobilie. Okay, dritter Agendapunkt, welche Art von Immobilie in 2025 und für euch, für den Einstieg macht Sinn, würdest du sagen?
Also gerade für den Einstieg machen kleine Wohnungen Sinn. Ein- bis zwei Zimmerwohnungen. Erstmal ist der Betrag einfach schlichtweg an Geld, den ich da bewege, was ich auch an Darlehen aufnehmen muss und so weiter, nicht so hoch. Das benötigte Eigenkapital, das fühlt sich für den Einstieg wahrscheinlich besser an, als wenn das eine riesengroße, sehr teure Immobilie ist. Außerdem gibt es in kleinen Wohnungen in der Tendenz häufigere Mieterwechsel. Und das ist etwas Gutes, weil das bedeutet, dass ich in dem Moment die Miete immer an die Marktbegebenheiten anpassen kann, dass ich also eine saubere Mietentwicklung habe und das ist an sich erstmal wünschenswert. Wovor ich warnen möchte, sind Hochglanzimmobilien, Vertriebsimmobilien aus dem Prospekt. Ja, wenn es allzu blumig beschrieben ist und ich nur noch Ja sagen muss und jemand anders sich ganz viel Mühe gibt, mir diese Immobilie als die allerbeste anzupreisen und ich muss quasi gar keine Zeit in die Akquise stecken, es ist alles ganz einfach, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass jemand anders die Marge und den guten Job mit Einkauf und Entwicklung gemacht hat. Und wenn man ganz am Ende der Nahrungskette kauft, dann kauft man wahrscheinlich zu teuer. Was wir gerne machen, ist Wohnungen kaufen, die kleine Probleme haben, die deutlich zu niedrig vermietet sind, die in einem schlechten Zustand sind, die man eigentlich mal sauber durchrenovieren, vielleicht sogar ein bisschen sanieren muss, weil genau bei solchen Sachen man einen günstigeren Einkaufspreis bekommt und dann echte Werte hebt. Und genau das ist das Tolle bei Immobilien.
Mit ein wenig relativieren kann man auf gar keinen Fall irgendeine Vertriebsimmobilie kaufen. Ja, es gibt schon wahrscheinlich ganz gute Vertriebsimmobilien. Wir wollen euch hier nur die Botschaft senden, wenn ihr ein bisschen bereit seid, den Job selber zu machen, macht ihr einfach einen viel, viel besseren Deal. Und der Hochglanzprospekt ist meistens ein Anzeichen dafür, dass das eben jemand anders gemacht hat. Dritter Punkt, Mehrfamilienhäuser machen sehr viel Sinn und machen sehr viel Spaß. Wir haben einen großen Bestand aufgebaut mit Mehrfamilienhäusern, die alle in einem sehr schlechten Zustand waren, also meistens auch in einem schlechten Sanierungszustand mit teilweise problematischen Mietverhältnissen. Und wir machen jetzt mit unseren Co-Investoren zusammen seit Jahren dort einen Entwicklungsjob und tatsächlich kann man da sehr viel mehr Potenziale heben. Wir haben da also keine leichten Probleme, sondern wir haben große Probleme und wir sind verantwortlich für das gesamte Haus. Wir können dann entscheiden, dass wir jetzt den Hausflur neu machen, damit das schöner aussieht für die Vermietung. Wir können entscheiden, dass wir das Dach neu machen, Fenster, vielleicht das Haus energetisch verändern, die Gartenanlage aufräumen, all diese Dinge machen. Wenn man eben ein Haus kauft, kann man das alles entscheiden, aber das ist hier der Punkt. Man muss es auch entscheiden und man muss es tun. Und wenn ihr jetzt gerade einsteigt. Es ist, glaube ich, die bessere Idee, wenn ihr sagt, ich kaufe erstmal eine kleine Wohnung, warte, guck mal, wie das funktioniert, die sich für mich gut anfühlt, vielleicht kaufe ich noch eine zweite, eine dritte, ihr merkt, das macht euch Freude, das macht Spaß, ihr habt vielleicht eine Bank gefunden, wo ihr gut zurechtkommt und dann kauft ihr ein Mehrfamilienhaus, wo ihr mehr in der Verantwortung seid. Ich glaube, für ein also man kann parallel zum Job ein Mehrfamilienhaus entwickeln, wahrscheinlich auch ein zweites Mehrfamilienhaus, aber das ist dann schon einfach der sehr viel sportlichere Ansatz für den Einstieg. Die kleine Wohnung macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Kleiner Zusatz noch, macht es Sinn, irgendwelche Sondervermietungsmodelle und so weiter? Ja, die machen Sinn, da gibt es viele, die auch gut funktionieren. Wenn ihr jetzt eine 3-4-Zimmer-Wohnung kauft und sagt, ihr macht eine WG draus, wunderbar, es gibt wirklich richtig gute Konzepte in der Richtung. Möbliert, befristete Vermietung ist ein tolles Konzept, großer Trend gerade, wenn ihr Wunderflats kennt zum Beispiel, die sowas anbieten. Aber für den Start, wenn ihr einfach sagt, hey, ich will jetzt einfach sehr, sehr langfristig denken und ich will es möglichst einfach für mich haben, steckt Zeit in die Akquise, löst ein kleines Problem und macht eine Brot- und Buttervermietung bei einer kleinen Wohnung. Also, wir wissen, wo wir eine Immobilie kaufen und welche. Jetzt wollen wir sie natürlich wegen des Hebeleffekts ja unbedingt finanzieren. Wie machen wir das erfolgreich?
Ja, erstmal, indem wir die richtigen Voraussetzungen schaffen. Und das Allerwichtigste dafür ist ein ausreichend hohes Nettoeinkommen. Und um ernsthaft mit dem Investieren in Immobilien anzufangen, sollten das mindestens 2.500 Euro netto im Monat sein. So, wenn man sagen, wenn man einfach ganz normal als Single unterwegs ist, wenn man da schon eine ganze Familie von ernähren muss, dann darf das auch gerne noch ein Schluck mehr sein. Warum? Weil im Ernstfall kann auch mal eine Miete ausfallen, kann auch mal irgendein Überraschungsposten bei den Kosten kommen und das darf einen niemals in wirtschaftliche Probleme bringen. Es muss immer eine ausreichend gute persönliche Bonität vorhanden sein, bevor man damit anfängt. Dazu kommt Eigenkapital, einmal für die Kaufnebenkosten und dann auch für einen Puffer. Also Immobilie 100.000 Euro, dann sollten es 10.000 Euro für die Nebenkosten obendrauf sein und mit Sicherheit nochmal 10.000 als Puffer, das hat der Marco schon gesagt. Wir sind Fans davon, lieber mehr Geld als Puffer auf die Seite zu legen und eine 100% Finanzierung zu machen, als das Geld in die Finanzierung reinzugeben, weil da ist es bei der Bank gebunden und ich kann darüber nicht mehr verfügen. Ein Puffer kann auch für mehrere Immobilien gleichzeitig als Puffer agieren und so weiter. Aber 20% vom Kaufpreis der Immobilie sollten es sein. Für jede weitere Immobilie dann mindestens die Kaufnebenkosten.
Und Entschuldigung, ich möchte nur ergänzen, ihr seht vielleicht ganz viele Werbungen auf Instagram und Co. jetzt alles ohne Eigenkapital finanzieren und so, ne? Und alles fein, wenn man das macht. Wir haben teilweise 120, 130, 150% Finanzierung gemacht. Aber wir hätten das Eigenkapital gehabt. Also wenn ihr jetzt hier zuhört und sagt, ich habe 0 Euro auf dem Konto, ich will auf Teufel komm raus eine Immobilie kaufen.
Don't do it.
Ja, macht es nicht. Spart doch bitte 10.000, 20.000 Euro, damit ihr solide starten könnt.
Naja, ist der Punkt. Also wenn man sowieso genug Geld hat, kann man sich auch gerne noch viel mehr von der Bank leihen. Ja. Aber das, ja. Genau. Führt zu, es braucht eine gute Bonität, haben wir gerade drüber gesprochen. Es braucht eine positive Schufa. Also ihr solltet eure Schufa-Auskunft euch selber mal bestellen, anschauen, sicherstellen, dass da kein Mist drin steht, dass ihr einen tollen Score wirklich im absolut obersten grünen Bereich habt. Das wird die Bank nämlich anfragen. Und ihr solltet perfekte Unterlagen haben. Fallt dem Banker gegenüber bitte auf, indem ihr perfekt vorbereitet seid, alles liefert, pünktlich liefert, alles gut ausschaut, ihr die Kalkulation selber gemacht habt und so weiter. Das macht wirklich einen Unterschied in dem Prozess der Bank, wenn es dann um die Entscheidung geht, wer bekommt hier welchen Kredit und welche Konditionen.
Was hast du gerade für eine Schufa? 98?
Ja, ich glaube 99,4, also maximal.
Ah, ich habe jetzt gerade 8, also 97,9.
Ja, und ich habe diesen Zugang, meine Schufa, der kostet glaube ich 5 Euro im Monat. Dann habt ihr Einblick in eure persönlichen Schufa-Daten. Ihr kriegt eine E-Mail, wenn jemand was abfragt, wenn was eingetragen wird. Teilweise stehen da Kreditkarten von vor 15 Jahren aus der Studentenzeit drin, die nicht hingehören. Kümmert euch drum, das macht wirklich einen Unterschied.
Ja, ich kriege sogar eine SMS
übrigens. Das ist ganz toll, dass du eine SMS kriegst.
So, welche Konditionen wollen wir haben von der Bank? Punkt Nummer 1, Eigenkapital so wenig wie möglich. Wir, also gerade Stefan hat gesagt, maximal 100% Finanzierung, Kauf Nebenkosten selber. Aber wenn ihr mit der Bank sprecht, die Bank wird so viel wie möglich Eigenkapital haben wollen, im Idealfall, weil da geht Risiko raus für die Bank, kriegt jeder eine 100% Finanzierung. Nein, das hängt auch sehr stark von eurer eigenen Bonität ab. Wer eher ein Gutverdiener ist als Angestellter, unbefristeter Arbeitsvertrag, kriegt das mit Sicherheit aktuell hin. Zwar mehrere Banken fragen, aber wir wollen auf jeden Fall wenig einsetzen. 95% Finanzierung, 90% Finanzierung, alles super. Aber geht nicht mit dem Gedanken hin, ich mach mal die Hälfte aus Eigenkapital. Das wäre einfach schade, da lasst ihr sehr, sehr viel Rendite liegen. Zweitens, ihr wollt so wenig tilgen wie möglich aus dem gleichen Grund eigentlich. Ihr bindet mit der Tilgung das Geld in der Immobilie und das kann nicht weiter arbeiten. Wir wollen das Geld lieber bei uns auf dem Konto haben, um es entweder als Puffer eben noch zu haben und zu nutzen, falls etwas ist, oder um weitere Investitionen zu tätigen. Deshalb macht es für uns gar nicht Sinn, so schnell wie es geht von den Schulden runterzukommen. Ist vielleicht etwas komisch und gewöhnungsbedürftig vom Gedanken. Ganz, ganz wichtig, dass man sich dabei natürlich nicht verzockt und quasi overleveraged ist. Also immer darauf achten, wie hoch ist denn mein Verschuldungsgrad in Summe, steht dem Ganzen ein ordentlicher Wert gegenüber, was über die Jahre eben zu beobachten ist. Und deshalb drittens, unfassbar wichtig, eine Zinsbindung von 10 Jahren, gerne von 15 oder 20 Jahren. Wir haben Großteile unseres Bestandes über 20 Jahre festgeschrieben, was uns einfach unglaublich ruhig schlafen lässt, weil wir wissen, dass die Bankrate für 20 Jahre gleich bleibt. Und dann tilgen wir tatsächlich in der Zeit ja was. Vor allem haben wir die Immobilie entwickelt, die Mieten gesteigert, ganz erheblich. Der Wert der Immobilie ist allein deswegen schon massiv gestiegen, ganz unabhängig davon, was der Markt macht. Und deshalb kann uns auch nichts mehr passieren. Und das Ganze zahlt sich quasi von selbst ab, ohne dass wir ein Risiko haben. Im anderen Extrem, deswegen steht das hier, Vorsicht mit Fix and Flip, Immobilienhandel, was könntet ihr auch tun? Ihr könntet sagen, ja, ich kaufe jetzt aber die Immobilie und will mir die Chance offen halten, sie schnell mit Gewinn weiter zu verkaufen. Könnte ja sein, dass der Markt jetzt hochgeht. Oder ich renoviere sie gerade sogar und habe die Idee, sie gleich weiterzukaufen. Ist ein total valides und gutes Geschäftsmodell. Wir selbst machen das auch, machen einigen Immobilienhandel mittlerweile. Aber ihr müsst euch klar sein, welches Zusatzrisiko ihr da reinholt. Ihr müsst ja dann die Immobilie quasi variabel finanzieren oder mit einer ganz kurzen Zinsbindung. Und wenn sich die Zinsen ändern, wir haben es alle gesehen, ja, wie die Zinsen gerade schwanken, es reichen kleine geopolitische Themen, irgendetwas, was kommt, Friedrich Merz, der sein Schuldenpaket auf den Tisch legt und zack, ändern sich die Bauzinsen. Sowas kann wirklich ein Problem werden für euch, wenn ihr die Zinsen nicht festgeschrieben habt. Also Vorsicht, wenn ihr Immobilienhandel vorhabt, müsst ihr wissen, was ihr tut. Für den Einstieg, wenn ihr anfangt, macht Buy and Hold, kauft das mal Immobilien, die ihr halten könnt, die sich von selbst abzahlen und schreibt euch die Zinsen fest. Und letztens, Vorsicht vor zu komplexen Strukturen. Es gibt eine ganze Menge Dinge bei Finanzierungen, die einem zusätzlich irgendwie angeboten werden können. Kombination mit Bausparer, alles Mögliche. Ihr könnt auch Tilgungsersatz machen, was wir teilweise machen. Also die Tilgung geht nicht in die Immobilie, sondern die geht noch in den Aktienfonds parallel. was in dem Fall eine super Sache ist. Da arbeitet das Geld auch nochmal an der Börse. Aber logischerweise ist das wieder ein Zusatzrisiko. Was mache ich, wenn zum Ablauf dann der Zinsbindung, wenn dann meine Tilgung fällig wird, auf einen Schlag mein Depot gerade weiter unten ist, weil der Aktienmarkt gerade nach unten gegangen ist, dann habe ich ein Problem. Also das muss man schon sehr gut planen dann. Also Vorsicht vor zu komplexen Konstrukten. Für den Anfang straightforward, ganz normales Annuitätendarlehen und eine lange Zinsbindung.
Ja, bleibt noch die Frage nach den Banken. Mit welchen Banken arbeite ich denn am besten zusammen? Also ehrlicherweise arbeiten wir mit ganz verschiedenen Banken zusammen, sowohl mit großen Geschäftsbanken, zum Beispiel mit der HVB haben wir relativ viel, aber auch mit vielen Regionalbanken, also Sparkassen und Volksbanken. Und gerade letztere, die Regionalbanken sind oft ganz tolle Ansprechpartner, wenn es um den Einstieg geht. Die kennen den Markt gut, kennen das Kaufpreisniveau dort gut und die Renditensituationen. Und mit denen kann man in der Regel wirklich toll zusammenarbeiten. Unsere Empfehlung ist immer, ein paar mehr Banken anzusprechen und nicht nur mit einer einzigen zu reden, um auch wirklich Alternativen in den Konditionen zu haben und nicht auf einen angewiesen zu sein. Das ist insbesondere dann einfach, wenn man über einen Finanzierungsvermittler geht, also zum Beispiel über die Interhyp, mit denen wir auch partnern als Immocation, wo es ein ganzes Team gibt, die von uns ausgebildet sind, die eben darauf spezialisiert sind, eine Immobilie zu nehmen und damit ganz, ganz viele Banken gleichzeitig anzufragen und zu schauen, welche Bank bietet jetzt genau für diese Immobilie die besten Konditionen, kann die Situation von dem Kunden am besten abbilden und so weiter. So haben wir beide unsere erste Immobilie finanziert. Meine Frau hat jetzt gerade Immobilien gekauft, genauso finanziert. Und das ist ein ganz toller Weg, am Anfang sich auch diesen Weg ein bisschen einfacher zu machen, statt jetzt selber eine Tour durch die Banken zu machen. Egal auf welchem Weg, direkt mit den Banken oder über einen Finanzierungsvermittler, eines gilt immer, der persönliche Eindruck macht einen Unterschied, sowohl im Gespräch als auch in den Unterlagen, die immer in jedem Szenario erforderlich sind. Also wie vorhin schon gesagt, da solltet ihr euch immer Mühe geben, alles perfekt aufbereiten, zuverlässig und pünktlich sein.
Also wir wissen, welche Immobilie, wir wissen, wo wir sie kaufen wollen. Wir sind uns im Klaren, was wir für eine Finanzierung wollen und haben die sehr ordentlich und seriös bei der Bank angefragt. Das ist natürlich die große Preisfrage. Letzter Agendapunkt, wie macht man denn jetzt in 2025 einen lukrativen Deal? Und das hat sich verändert. Das war 2021 ein ganz anderes Spiel und 2023 ein bisschen anders. Und jetzt schauen wir mal, was 2025 los ist. Erstmal ein allgemeiner Punkt Nummer 1. Ein lukrativer Deal ist Fleißarbeit. Es gibt keine geheime Quelle als Abkürzung. Also wenn ihr denkt, es existiert irgendwo ein Marktplatz oder irgendetwas, was ihr nicht wisst und es gibt hier einen super Tipp und wenn man da hingeht, sind dort alle Immobilien günstiger. Logischerweise nein, sondern es ist Fleißarbeit, Netzwerk aufbauen, viele, viele Angebote sich anschauen und dann kommen mit der Zeit gute Deals. Zweiter Punkt, es gibt Tools, die einem sehr dabei helfen. Wir partnern mit Immometrica, das können wir wirklich schwer empfehlen. Warum? Weil das Tool sich aus allen Portalen, die es so gibt, also von eBay Kleinanzeigen über die großen bekannten Portale, alles zusammenholt an Immobilienangeboten und dann vor allem in einer aggregierten Form darstellt, die ich benutzen kann als Investor, als Kapitalanleger. Also welchen Quadratmeter Kaufpreis habe ich hier? Was sind mögliche Mietrenditen? Was sind Sollmieten an dem Standort? Gab es schon Preisreduzierungen bei einer Immobilie? Sowas ist natürlich unglaublich interessant, wenn man sieht, aha, die ist seit 3 Monaten auf dem Markt, die wurde einmal im Preis reduziert. Dann habt ihr schon mal ein Gefühl, dass da wahrscheinlich Verhandlungsbereitschaft ist. Also es gibt wirklich Tools, die euch das Leben einfacher machen. Aber die machen auch nicht den Unterschied im Sinne von, da sind die Immobilien drin, wo man einfach nur noch ein Schnäppchen machen muss. Die Fleißarbeit muss man reinstecken, aber das Tool macht es einem deutlich leichter. Drittens, du musst den Markt wirklich beobachten und ein bisschen Geduld haben. Also was wir total oft erleben, wenn wir Leuten davon erzählen, hey, Immobilien ist vielleicht eine gute Idee und die das noch nicht so richtig gehört haben und sagen, ja, das mache ich. Ja, sie haben jetzt mal reingeguckt, es gab jetzt nicht die Immobilie zu dem Preis, die sie sich vorgestellt haben. Ja, natürlich nicht, weil das einfach, wie gesagt, Fleißarbeit ist. Ihr müsst euch einen Markt aussuchen. Ihr habt euch jetzt die schöne B-Stadt in einem Speckgürtel ausgesucht. Ihr wisst ungefähr, welche Art von Immobilie, habt die Filter eingestellt. Dann reicht es nicht, wenn ihr das einmal macht und einmal da reinguckt. Ihr müsst ein Gefühl entwickeln, das dauert Wochen und Monate. Ihr müsst die Angebote prüfen, verstehen, warum vielleicht die eine Immobilie günstiger ist als die andere, welche Merkmale sich unterscheiden, was ihren Preis treibt, ihren Preis runterbringt. Nach ein paar Wochen, ein paar Monaten habt ihr wirklich ein Gefühl, wenn dann was Neues reinkommt, oh, das ist jetzt aber günstig für meinen Markt oder das ist eher teuer für meinen Markt. Und das Gefühl kann euch keine Datenquelle oder sonst irgendwo geben, das muss man sich einfach selber erarbeiten.
Und wenn ihr noch keine lohnenswerte Immobilie gefunden habt, dann habt ihr noch nicht lange genug oder nicht intensiv genug Akquise betrieben. Ja, wir haben in den letzten Jahren tausende Menschen auf diesem Weg begleitet und jeder Einsteiger, der es intensiv genug und lange genug mit viel Fleiß und Zeit versucht, findet irgendwann eine wirklich tolle Immobilie.
Entschuldigung, es gibt viele in 2025. Ja. Die Portale sind voll, der Markt ist voll mit Immobilien.
Die Marktsituation ist viel besser als 2021, wo alle sich nur noch hinten in der Schlange angestellt haben, weil sowieso jeder jede Immobilie kaufen wollte und einem das Geld hinterhergeworfen wurde. Ja. It's a numbers game. Ihr müsst viele Immobilien anschauen, viele Immobilien prüfen, viele Bierdeckelkalkulationen machen. Ihr müsst einfach wirklich aktiv sein. Und dann findet ihr irgendwann auch auf dem Markt, on market, wie sich das heißt, tolle Objekte. Darüber schafft ihr den Einstieg in einen Markt vor Ort. Lernt vielleicht Makler kennen, Verkäufer kennen, habt die ersten ein, zwei kleinen Deals vielleicht auf diese Art und Weise gemacht. Vielleicht kriegt ihr dann irgendwann mal was zugeschickt, was noch nicht auf den Portalen steht, was noch nicht jeder andere zu sehen bekommen hat. Und dadurch kommt nach und nach so eine kleine Akquisemaschine in Gang. Und mit der Zeit wird alles immer einfacher. Die erste zu finden ist am schwersten, das darf sie aber auch sein, weil ist ja eben der Knackpunkt, das Nadelöhr, durch das man einmal durch muss, um dann wirklich als Investor, Investorin aktiv zu sein.
Und das ist ein langer Weg, der sich aber lohnt und da darf man nicht verzweifeln. Makler sind eure Partner, du hast gerade schon gesagt, ne? Ein Maklernetzwerk aufbauen. Denkt nicht, oh, ich suche nur Immobilien, die ohne Makler verkauft werden, dann spare ich mir die Kaufnebenkosten. Wir kennen so viele Investoren mittlerweile, die sagen alle, ich habe eigentlich meine 3, 4, 5 guten Makler. Die rufen mich zuerst an. Teilweise, das ist jetzt Champions League, ja, der Makler kriegt einen neuen Lead. Also der erfährt, da wird eine Immobilie verkauft. Möglicherweise erfährt der sogar, dass da ein bisschen Verkaufsdruck besteht. Auf dem Weg zur Einwertung der Immobilie, bei der er den Verkäufer trifft, ruft er euch schon an und sagt, da ist eine Immobilie, lass schon mal ein bisschen über den Preis reden und massiert vielleicht den Verkäufer schon Richtung des Preises, den ihr haben wollt. Nur um euch mal einen Ausblick zu geben, wohin das Spiel gehen kann, wenn ein Makler dann wirklich weiß, mit euch kann er einfach schnell einen guten Deal machen, er hat schon mehrere mit euch gemacht, ihr seid zuverlässig und so weiter. Wie kommt ihr dahin? Über Fleißarbeit und On-Market-Immobiliensuche, wie es Stefan gesagt hat. Letzter Punkt. Wir verlieben uns auf gar keinen Fall in irgendeine Immobilie. Ich habe gerade selber eine Eigenheimreise hinter mir, werden wir noch ausführlich darüber berichten im Podcast. Das ist schon sehr, sehr hart, wenn du dann das Gefühl hast, du willst jetzt exakt dieses Objekt haben. Du bist ein beschissener Verhandler, kann ich euch sagen. Wir sind ja hier als Investoren und Kapitalanleger und kaufen Immobilien, die funktionieren müssen. Das bedeutet, ihr solltet deswegen Numbers Game mehrere Angebote abgeben, mehrere Bierdeckelbewertungen machen, mehrere Immobilien vielleicht besichtigen, an mehreren Immobilien dran sein, damit ihr eine Auswahl habt. Butner kennt ihr aus der Verhandlungstheorie, also die Best Alternative to Negotiated Agreement, heißt, ihr verhandelt gerade etwas, ihr wisst aber, ihr habt möglicherweise eine andere Möglichkeit, die gleich gut ist, vielleicht ein bisschen schlechter, vielleicht ein bisschen besser, dann seid ihr ein viel besserer Verhandler. Also lieber lasst ihr mal den einen Deal gehen, es gibt gerade genug Deals und wartet noch mal ein paar Wochen, wo ihr noch mal eins runterfallen könnt und macht noch einen besseren Deal. Also legt euch immer eine Alternative hin und verliebt euch nicht.
Aber, und das vielleicht als allerletzter Gedanke, die erste Immobilie muss nicht der beste Deal des Lebens sein. Es überhaupt gemacht zu haben, das erste Mal den Prozess durchlaufen zu haben, Immobilieninvestor, Investorin zu werden, statt nur darüber nachzudenken, ist ein riesengroßer Schritt. Und ich kenne niemanden, der diese Reise begonnen hat und dann über Jahre hin weitergeht und der bereut, dass er bei der ersten Immobilie nicht noch die letzten 0,5% rausgeholt hat. Viel wichtiger ist, diesen Schritt zu gehen. Also kauft keinen Scheiß. Haltet euch an die Regeln, die wir jetzt gerade hoffentlich ein bisschen vermitteln konnten. Aber irgendwann ist dann auch okay, wenn es ein guter und kein perfekter Deal ist. Aber ihr werdet zu dem Menschen, der das wirklich tut.
Ich gehe jede Wette ein, wer sich an die Regeln hält und konsequent durchzieht, wird in 2025 erfolgreich eine Immobilie kaufen. Wer mehr Tipps von euch hat, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wer Fragen hat, auch gerne Kanal abonnieren, Glocke drücken. Wäre sehr nett. Bis zum nächsten Video.